D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der schaut heute gemeinsam mit euch auf unsere Lebensmittel. Die sind, wie ihr wisst, nicht immer verdaulich. Manchmal sind sie angebrannt, mal sind Salmonellen drin, manchmal ist gar nichts drin, was drin sein soll. Wir erinnern uns zum Beispiel ans Pferdefleisch. Tja, es gab sogar mal eine Zeit, da hat sich keiner drum gekümmert. Bis vor 200 Jahren, ziemlich genau, hat niemand Nahrungsmittel auf ihre Inhaltsstoffe untersucht. 1813 erst begründete der Amerikaner Sir Humphry Davy die Lebensmittelchemie. Lebensmittelchemiker werden an den Hochschulen für ihre Aufgabe ausgebildet und genau damit befassen wir uns an diesem Wochenende im Hörsaal. Bevor wir zu unseren Vorträgen kommen, erstmal die Frage an Franziska Rattay, die D-Radio Wissen-Korrespondentin in Bremen. Was macht so ein Lebensmittelchemiker überhaupt? Sie hat einen besucht und dabei ständig über seine Schulter geschaut. Noch niemals zuvor hat sie in ihrem Leben so viel darüber gewusst wie jetzt. Und euch geht's gleich genauso.
Oft beginnt der Arbeitstag von Lutz Elflein am Schreibtisch. Der staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker ist Standort- und Laborleiter bei Intertech Food Services. Das Unternehmen im Bremer Norden bietet Lebensmittelanalysen an. Elflein ist derjenige, der die Analyseergebnisse als letzter gegenliest und abzeichnet. Vor ihm liegt ein Stapel Papier, durch den er sich blättert. Tabellen, Zahlen und Graphen.
Hier in diesem Fall ist es also Honig, der untersucht worden ist. Das sind die einzelnen Zucker, die im Honig drin sind. Und hier ist eine Tabelle dann mit den einzelnen Analysenwerten. Das hier sind dann die Isotopenwerte des Honigs.
Der Auftraggeber für die Honiganalyse ist ein spanischer Importeur, der seine Ware weltweit einkauft. Von Elflein und seinen Kollegen will er wissen, ob es sich bei dem Honig aus Asien, Südamerika oder Osteuropa um reinen Bienenhonig handelt oder ob die Ware vielleicht mit Zuckersirup gestreckt und damit verfälscht wurde.
Insofern entspricht der Honig dann auch dem Lebensmittelrecht. Es gibt eine Honigverordnung, die besagt, dass eben Honig rein sein muss und nur aus 100% Honig bestehen darf. Es dürfen keine Stoffe entfernt werden oder auch keine Zusatzstoffe zugefügt werden. Und in dem Fall würde es also dieser Honigverordnung entsprechen. Das scheint wirklich reiner Honig zu sein.
Die Analyse kostet den Honigimporteur zwischen 50 und 150 Euro. Ein vergleichsweise geringer Betrag, wenn er sich damit vor Betrug schützen kann. Lutz Elflein arbeitet seit 10 Jahren bei dem Bremer Unternehmen für Lebensmittelprüfung. Wäre es nach seiner Mutter gegangen, wäre er nicht Lebensmittelchemiker, sondern Handwerker geworden. Der inzwischen 41-Jährige hat als Kind viel gebastelt und getüftelt. Aber das tut er als Lebensmittelchemiker auch noch, sagt er. Und vor allem, er ist kein reiner Schreibtischtäter. Nach der Büroroutine streift Elflein sich einen weißen Kittel über und beginnt seinen Laborrundgang.
Morgen.
Zuerst schaut er bei der sogenannten Einwaage vorbei. Seine Kollegin, eine Laborassistentin, sitzt an einem langen Schreibtisch. Vor ihr steht eine Digitalwaage. Daneben Plastikboxen mit Honigproben in Kunststoffbehältern und Papiere, auf denen steht, welcher Honig worauf getestet werden soll. Den bevorstehenden Tests entsprechend füllt sie kleine Mengen Honig in Reagenzgläser.
Das Röhrchen kommt auf die Waage und die Kollegin wiegt dann für jede Analyse je ein Röhrchen ein.
Neben Honigproben erreichen das Labor auch Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse oder auch Futtermittel. Täglich kommen zwischen 150 und 300 Proben an. Entsprechend viele Prüfberichte werden ausgestellt. Zu Pestizid- oder Antibiotikarückständen oder zu Rückständen von Schwermetallen in Lebens- oder Futtermitteln. Doch bevor die Prüfberichte auf Lutz Elfleins Schreibtisch landen, braucht es viele Stunden Arbeit. Bis die Analyse beginnen kann, ist der erste Tag meist verstrichen. Denn nach der Einwaage müssen die Proben weiter vorbereitet werden.
Jetzt wird es gleich laut, dann gehen wir mal rein. So, hier findet also Probenvorbereitung statt.
Was wir hören, ist ein Gerät, das Reagenzgläser an einem Gestell hin und her schüttelt. Die Röhrchen enthalten Honigproben, aber das ist kaum mehr erkennbar. Die enthaltene Flüssigkeit ist fast klar, weil die Labormitarbeiterinnen ein sogenanntes Extraktionslösemittel auf die Honigproben gegeben haben. Im Schüttelgerät werden die Flüssigkeiten miteinander vermischt und danach noch in eine Zentrifuge gegeben. So wird die organische Substanz, die untersucht werden soll, vom Rest der Probe getrennt. Und schon, in Anführungsstrichen, ist die Probe für die Messung bereit. Wir wechseln in ein Labor schräg über den Gang und stehen vor grauen Kästen. Einen öffnet Lutz Elflein. Im Innern zwei silberne Zylinder, Reaktoren zur Oxidation und Reduktion, mehrere hundert Grad heiß.
Am Ende des Ofens haben wir quasi nur noch Kohlendioxid, Stickstoff und Wasser. Nachgeschaltet ist eine Wasserfalle, die das Wasser rausfängt. Das Wasser stört auch die Analyse, das brauchen wir auch dann am Ende nicht. Das heißt, hier nach der Wasserfalle haben wir nur noch Kohlendioxid und Stickstoff. Und diese beiden Gase kommen dann in sogenannte Massenspektrometer.
Ein weiterer grauer Kasten, etwa so groß wie eine Waschmaschine und auch ähnlich laut. Pumpen sorgen dafür, dass im Innern ein Vakuum herrscht. Nur so können die einzelnen Isotopen bestimmt werden und anhand derer kann Lutz Elflein dann seine Schlussfolgerungen für die Probe ziehen. Der Lebensmittelchemiker erklärt seine Laborwelt so selbstverständlich wie andere Kochrezepte. Er wirkt überhaupt nicht weltfremd. Im Gegenteil, der Bezug zum Lebensmittelalltag war und ist der ausschlaggebende Punkt für seine Berufswahl. In den kommenden Jahrzehnten wird sich seine Arbeit verändern, da ist er sich sicher. In erster Linie werden die Geräte anwendungsfreundlicher werden. Aber sein Fachwissen wird auch da noch gefragt sein.
Es nützt nichts, wenn man ein Analysengerät hat, was eine Blackbox ist, wo man nur auf einen Knopf drückt und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Man muss den fachlichen Background haben, am Ende zu sehen, passt das Analysenergebnis, was ich da hinten rausbekomme, oder ist das völlig falsch? Man muss also wirklich sehr viel Wert auf die Qualität der Analytik legen, dass die Analysenergebnisse stimmen und reproduzierbar sind.
Franziska Rattay unterwegs mit Lutz Elflein in Bremen. Wer kann sich noch daran erinnern, als diese Diskussion aufkam? Wie schlimm ist es, wenn in Frittenfett Acrylamid gemessen wird? Zunächst einmal, es entsteht bei sehr hohen Temperaturen, vor allem ab 180 Grad Celsius. So ein bisschen Acrylamid, das sei aus wissenschaftlicher Sicht nicht bedeutsam für unseren Gesundheitszustand, fanden Wissenschaftler heraus. Doch das ist nicht immer so. Lebensmittelchemiker sprechen von der sogenannten Maillard-Reaktion, nicht nur wenn frittiert wird, auch beim Backen, Grillen, Braten und Rösten. Ab jetzt wird's kompliziert, deshalb hat auch eine bekannte Geistesgröße sich mit den Folgen dieser Maillard-Reaktion befasst, und zwar der 2013 verstorbene Professor Werner Baltes. Ihm zu Ehren haben die Technische Universität Berlin und die Lebensmittelchemische Gesellschaft, die er selbst 6 Jahre lang geleitet hat, ein Gedenkkolloquium veranstaltet. Am 4. April 2014 würdigte nicht nur die Professorin Monika Pischesrieder von der Universität Erlangen-Nürnberg seine Verdienste. Ihr Vortrag lautet »Von der Chemie zur Physiologie der Maillard-Reaktion«.
Mit den Lebensmitteln ist ja so ein bisschen wie mit dem Fußball. Es gibt 80 Millionen Experten in Deutschland. Jeder kann mitreden, da reicht schon, wenn man ab und zu mal Lebensmittel verzehrt. Und da ist es natürlich total wichtig für uns in der Gesellschaft, aber auch für die Gesellschaft im Ganzen, dass der Sachverstand gehört wird. Also, und dass wir uns als Lebensmittelchemiker mit unserem Sachverstand auch irgendwie Gehör verschaffen. Sowohl in den Medien als auch in den verschiedenen Gremien und Kommissionen. Und das hat Werner Baltes natürlich mit sehr viel Ausdauer und Engagement gemacht. Er war über viele Jahre hinweg Mitglied von zahlreichen Kommissionen und Beiräten. Also ganz wichtig. Ein zweiter wichtiger Herausforderung in der Lebensmittelchemie ist, sich zu vernetzen. Die Lebensmittelchemie ist ein kleines Fach und ich glaube, jeder weiß, als Einzelkämpfer kann man nur untergehen. Das heißt, wir müssen uns auf der einen Seite zusammentun, aber auf der anderen Seite auch nach außen vernetzen. Und das Dritte, was natürlich ein ganz wichtiges Ziel ist unserer Gesellschaft, ist, dass wir den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Wir müssen einfach die jungen Leute motivieren, die sehr begabten jungen Leute, dass sie auch an der Hochschule bleiben. Das ist nicht immer einfach. Die Bedingungen in der Industrie sind ausgezeichnet momentan für unsere Absolventen. Die Bedingungen an der Universität werden immer ein bisschen schwieriger. Aber das ist natürlich ganz wichtig, dass wir hier sehr gute Leute haben, dass wir überhaupt Lebensmittelchemiker haben, die die Lebensmittelchemie-Professuren ausfüllen können, weil wir ja da unseren Nachwuchs ausbilden in allen Fächern. Dann komme ich so zum wissenschaftlichen Teil. Werner Baltes war ja in vielen wissenschaftlichen Bereichen aktiv, unter anderem auch im Bereich der Maillard-Reaktion. Er hat so von den 70ern bis späten 90er Jahren so ungefähr 20 Arbeiten auf dem Gebiet der Maillard-Reaktion publiziert. Und in dieser Zeit war natürlich die maßgebliche Gestaltung oder die maßgeblichen Impulse für die Forschung im Bereich der Maillard-Reaktion, die kamen aus der Lebensmittelchemie und aus der Lebensmitteltechnologie. Das heißt also, man hat natürlich sehr bald begriffen, dass die Maillard-Reaktion ganz wesentlich ist für die Qualität unserer Lebensmittel. Und da war es natürlich folgerichtig, dass er und aber auch viele andere in dem Feld sich zuerst überlegt haben, na, was passiert denn eigentlich? Was läuft chemisch ab? Das heißt, dass man in Modellreaktionen gegangen sind und die Strukturen der Verbindungen aufgeklärt hat und dann allerdings immer in Verbindung zu den Lebensmitteleigenschaften, also zu den Aroma und auch zur Farbe. Ich denke mal, da sind wir ein sehr großes Stück weit gekommen. Aufgrund dieser Arbeiten, ich glaube, wir haben ein gutes Verständnis, gerade im Bereich der Aromastoffe, was abläuft, was dann das Aroma unserer Lebensmittel auch beeinflusst. Auch wenn ich selbst glaube, dass dieser chemische Raum, wie das jetzt immer so genannt wird, der Chemical Space, noch nicht ganz erschöpft ist von der Maillard-Reaktion. Es ist viel, was wir chemisch auch noch nicht wissen. Trotzdem haben sich natürlich jetzt auch neue Betätigungsfelder geöffnet und neue Fragestellungen aufgemacht. Eine Fragestellung, die momentan auch sehr intensiv beforscht wird, ist, welche ernährungsphysiologischen Wirkungen denn die Maillard-Produkte auf den Organismus haben können. Wenn Sie mal ein Lehrbuch aufmachen, dann sehen Sie und Maillard-Reaktion aufschlagen, unendlich viele verschiedene Strukturen, und es ist eigentlich intuitiv verständlich, dass diese Strukturen natürlich auch in irgendeiner Form auf den Organismus wirken können, sollen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Gut, ich würde Ihnen da ganz gerne ein paar Arbeiten dann aus unserem Arbeitskreis vorstellen, wo wir uns dieser Frage gewidmet haben. Wenn wir Maillard-Produkte oder Lebensmittel, die sehr reich sind an Maillard-Produkten, auf Zellen geben, und Zellen sind immer noch, also kultivierte Zellen sind eigentlich immer noch die wichtigsten Werkzeuge, um ein bisschen ein Verständnis zu erlangen, wie denn Lebensmittel auf den Organismus wirken können. Und das Erste, was man sieht, ist, dass man eine Auswirkung hat auf die Zellviabilität, also wie gut die Zellen wachsen, also die Zellen fangen einfach an abzusterben. Also hier ist es mal aufgezeigt für Kaffee, man sieht einen ganz deutlichen Effekt von verschiedenen Kaffeepräparationen, und nachdem der Rohkaffee praktisch keinen Effekt hat, ist natürlich die Schlussfolgerung sehr nahe, dass dieser biologische Effekt auf die Verbindungen zurückzuführen sind, die während der Röstung gebildet werden, also vor allen Dingen auch Maillard-Produkte. Und tatsächlich ist es dann so, wenn man Maillard-Mischungen herstellt, dass man auch einen sehr ähnlichen biologischen Effekt hat. Das heißt, wenn man eine Aminosäure mit dem Zucker erhitzt, dann hat man auch eine ähnliche zytotoxische Wirkung. Woran kann das liegen? Ein wichtiger Punkt hierbei ist, wenn wir die gleichen Versuche in Anwesenheit von Katalase machen, das heißt also ein Enzym, das Wasserstoffperoxid abbaut, dann findet man praktisch keinen Effekt mehr. Das heißt also, der Effekt vom Röstkaffee ist ähnlich wie vom Rohkaffee. Das heißt also, die Schlussfolgerung ist nahe, dass diese biologischen Reaktionen durch Wasserstoffperoxid vermittelt sind. Allerdings, so einfach ist es auch nicht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass während des Röstens oder während der Herstellung von Lebensmitteln oder während des Brühen von Kaffee Wasserstoffperoxid gebildet wird und der dann aktiv ist. Allerdings, wenn wir zu den Zellen die gleiche Menge an Wasserstoffperoxid geben, wie wir es zum Beispiel im Kaffee finden oder in einer Maillard-Mischung, dann ist der Effekt sehr viel niedriger. Also Kaffee, vielleicht sollte ich es noch dazu sagen, ist ungefähr eine 80 mikromolare Lösung von Wasserstoffperoxid. Das kann natürlich zum einen an synergistischen Effekten liegen, das kann aber auch daran liegen, dass es nicht nur das Wasserstoffperoxid ist, das einmal gebildet wird, sondern dass eigentlich kontinuierlich Wasserstoffperoxid neu produziert wird und andere oxidierende Spezies. Das heißt also, wir haben während der Röstung Produkte gebildet, die dann in der Lage sind, ständig Wasserstoffperoxid neu zu bilden. Und wir haben dann Kaffee genommen oder auch mit Maillard-Mischungen geht es genauso, haben das Wasserstoffperoxid abgebaut, vollständig durch die Katalase, haben dann die Katalase inaktiviert und dann gemessen, was dann an Wasserstoffperoxid entsteht. Und da hat man eben eine kontinuierliche Bildung gefunden. Und es geht sehr, sehr schnell. Also wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde, um zu messen. Und da war das Wasserstoffperoxid sofort auch schon wieder nachgebildet. Das heißt also, man stellt sich das so vor, während der Herstellung von Lebensmitteln, zum Beispiel in einem Rösten von Kaffee, reagieren Zucker mit Aminosäuren. Es findet eine Maillard-Reaktion statt. Es bilden sich Produkte, die Wasserstoffperoxid bilden und die dann in irgendeiner Form die Zellen dann, ich nenne es mal wertneutral, stimulieren. Was sind das für Produkte? Also hier ein kleiner Ausschnitt von dieser Vielfalt an Strukturen, die Sie vielleicht alle schon mal gelernt haben oder sich auch wissenschaftlich damit beschäftigt haben. Es sind natürlich unendlich viele Strukturen, die können wir gar nicht im Einzelnen durchtesten. Wir sind deswegen so vorgegangen, dass wir einzelne Strukturelemente herausgegriffen haben, die man immer wieder findet. Also hier zum Beispiel diese Alpha-Aminoketonstruktur, diese Alpha-Dicarbonylstruktur, dann diese Reduktoneterstruktur, der Reduktonstruktur oder auch hier diese Aminoreduktonstruktur und schließlich diese lysingebundenen Säuren. Das sind Strukturelemente, die man wiederfindet und die haben wir dann exemplarisch auch getestet. Hier in einem Bio-Assay, das war jetzt nicht die Zytotoxizität, ist allerdings auch eine andere biologische Reaktion, die abhängig ist von Redoxreaktionen. Auf die komme ich später auch nochmal zu sprechen. Und tatsächlich war es so, dass die meisten Strukturen nicht aktiv waren, mit einer Ausnahme, diese Aminoreduktonstruktur. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt ein spezifischer Effekt von genau dieser Struktur? Also wenn Sie sich die Arzneistoffe anschauen, dann hat man oft sehr, sehr spezifische Effekte. Da kann eine Methylgruppe schon ganz andere pharmakologische Eigenschaften hervorrufen. Darum haben wir noch weitere Aminoreduktone hergestellt und dann auch getestet und man hat gesehen, dass der Effekt unabhängig ist von der weiteren Struktur, sondern einfach nur hervorgerufen wird von dieser Aminoreduktonstruktur, was natürlich auch Sinn macht, das ist ein stark reduzierendes Strukturelement, kann natürlich dann auch den Sauerstoff gut reduzieren. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass diese Stoffe Aminoreduktone sind, unter anderem auch Aminoreduktone, die sind natürlich analytisch sehr schwer zu erfassen, also die sind dann gebunden, zum Beispiel an Proteine oder in Melanoidinen drinnen, dass die dann den Sauerstoff reduzieren, es entstehen oxidierende Spezies und die können dann die Zellen stimulieren. Gut, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, dass man da eine zytotoxische Aktivität hat, kann man sich natürlich die Frage stellen. Ich will das mal offen lassen, dann müsste man natürlich noch weiterführende Studien durchführen. Nur vielleicht so viel, auf der einen Seite sagt man, Zytotoxizität, es ist toxisch, das ist schädlich, das wollen wir nicht haben in Lebensmitteln. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch daran denken, dass wenn in der Naturstoffchemie irgendwelche neuen antikanzerogenen Verbindungen gesucht werden, dann geht das erste Screening immer auf Zytotoxizität. Das heißt also, das sind natürlich zytotoxische Verbindungen sehr interessant, weil sie natürlich auch das Wachstum und vor allem das Wachstum der Krebszellen inhibieren. Also insofern kann es ja auch was Positives sein. Und ein Bereich, wo es auf jeden Fall positiv sein kann, ist, dass nicht nur eukaryotische Zellen betroffen werden, sondern eben auch Mikroorganismen. Das ist auch schon länger bekannt, dass Kaffee zum Beispiel eine antimikrobielle Wirkung hat. Wir haben uns das mal angeschaut in Zusammenarbeit mit der Frau Dr. Pichner vom Max-Rubner-Institut. Das ist eine Mikrobiologin. Wir haben ein Testsystem etabliert. Das ist recht aufwendig, weil sie gemeint hat, das muss so sein, damit man valide Ergebnisse bekommt. Am Ende kann man dann am Bakterienwachstum sehen, ob man eine antimikrobielle Wirkung hat. Und das ist für Kaffee sehr, sehr deutlich. Das heißt also hier, man sieht konzentrationsabhängig, dass Kaffee sehr effektiv das Wachstum der Bakterien inhibieren kann. Auch der Effekt ist, wie wir es eigentlich erwartet haben, von Wasserstoffperoxid abhängig. Das heißt, dass wenn man Katalase zugibt, dann hat man keine Wirkung und er ist auch von den Maillard-Produkten abhängig, denn der Rohkaffee hat auch keine Wirkungen. Ja? Das heißt, das sind tatsächlich die Röstprodukte, die für diese antimikrobielle Wirkung verantwortlich sind. Und das Gleiche kann man auch für Maillard-Produkte und Maillard-Mischungen finden. Da haben wir auch diese Konzentrationsabhängigkeit, die Abhängigkeit von Wasserstoffperoxid und natürlich die Ausgangsverbindungen haben auch keine Wirkung. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit Fraunhofer IVV mal versucht, das auch irgendwie zu nutzen. Die haben das jetzt in Verpackungsfolien, Maillard-Produkte haben jetzt hier genommen, kein Kaffee mehr, in Folien inkorporiert. Das sind dann so aktive Folien, die man für die Verpackung der Lebensmittel einsetzen kann. Das heißt also, der Konservierungsstoff in unserem Fall, also in unserem Fall ein natürlicher Konservierungsstoff, wird nicht dem Lebensmittel zugegeben, sondern der Verpackung. Das hat natürlich große Vorteile, wenn man dann in der Konzentration runtergehen kann, weil ja nur da wirkt, wo tatsächlich auch die Notwendigkeit besteht. Und das ist das Testsystem, wie man die Wirksamkeit dieser Folien testen kann. Wir haben die Folie, darauf kommt dann eine Bakteriensuspension und darauf gibt man dann einen inaktiven Deckel. Und wenn man das dann über 24 Stunden wachsen lässt, dann, also wir haben eine Ausgangskeimkonzentration von 10 hoch 5, dann wächst das ein bisschen weiter bis zu 10 hoch 6. Wenn wir jetzt diese Folien, wo wir die Maillard-Produkte eingearbeitet haben, draufgeben oder drunter geben, muss man sagen, dann sieht man ganz deutlich, dass die sehr effektiv das Bakterienwachstum inhibieren kann. Ungefähr so effektiv wie die Sorbinsäure. Also die Folien sind auch mit Sorbinsäure gemacht worden. Das heißt also, entweder die Maillard-Produkte oder auch einfach das Wasserstoffperoxid wird dann an das verpackte Gut abgegeben und bewirkt dadurch dann eine antimikrobielle Wirkung. Gut, dann würde ich noch ganz gern noch zwei andere biologische Parameter kurz besprechen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Vielleicht sollte ich was Grundlegendes sagen. Wie testet man denn eigentlich auf eine physiologische Aktivität? Also ich habe Ihnen hier mal so physiologische Aktivitäten aufgelistet. Da gibt es natürlich viel, da kann man viel testen. Und deswegen ist es immer sehr sinnvoll, wenn man nicht sozusagen das letzte Readout testet, sondern zwischendrin diese Schaltstellen, das sind die Transkriptionsfaktoren. Das heißt also hier in dem Fall NF-kappa-B. NF-kappa-B wird von verschiedenen Stressfaktoren aktiviert. Und dann als Reaktion werden verschiedene zelluläre Antworten ausgelöst. Zum Beispiel betrifft es die Immunantwort, Entzündungsreaktionen, Zelltod, aber auch so Überlebensaktivitäten der Zelle. Das heißt also, wir müssen nicht alles das testen, sondern wir können uns eigentlich diese zentrale Schaltstelle anschauen. Das haben wir getestet. Ähnlich ist es dann mit NF2, das ist auch so eine Schaltstelle, auch ein Transkriptionsfaktor. Der ist jetzt weniger für Entzündungsreaktionen oder Immunreaktionen verantwortlich, sondern eher für schützende Wirkungen der Zelle. Das heißt also, durch NF2 werden verschiedene Enzyme aktiviert, die unsere Zelle stützen, also antioxidativ wirksame Enzyme, Enzyme, die Carbonylstress abbauen. Und folgerichtig wird das NF2 auch aktiviert durch Fremdstoffe, durch oxidativen Stress und durch Elektrophile, aber auch, und das ist jetzt das Wesentliche, durch verschiedene Lebensmittelinhaltsstoffe. Also zum Beispiel das Sulforaphan, das man ja vom Brokkoli kennt, oder das Curcumin aus Kurkuma oder das Resveratrol aus dem Rotwein. Das sind alles Substanzen, von denen man annimmt, dass sie ihre bekanntermaßen nachgewiesenen positiven physiologischen Wirkungen über diesen Mechanismus auswirken. Das heißt, das Resveratrol ist nicht antioxidativ wirksam, weil es eine Phenolstruktur hat, sondern weil es eben NF2 aktiviert, was dann unsere eigenen antioxidativen Schutzmechanismen aktivieren kann. Und das sind zwei Schaltstellen, die wir uns angeschaut haben. Ich möchte es ganz kurz machen. In beiden Fällen haben wir sowohl für die Maillard-Produkte als auch für die Kaffeeextrakte eine relativ hohe, starke Wirkung gefunden. NF-kappa-B-Maillard-Mischung, NF-kappa-B-Kaffeeextrakt, NF2-Maillard-Mischung und NF2-Kaffeeextrakt. Das heißt also, auch hier können sowohl Maillard-reiche Lebensmittel als auch die Maillard-Produkte selber eine aktivierende Wirkung ausüben. Und das hat sicherlich eine positive Wirkung, würde ich mal vorhersagen. Muss man sich natürlich überlegen, wie gut sind denn eigentlich die Modelle, die wir uns da anschauen. Das sind Zellkulturen und man muss sich natürlich immer klar sein, dass die Zellkulturen oder die Nachweissysteme, die wir uns anschauen, limitiert sind in ihrer Aussagekraft. Ja. Wir haben auf der einen Seite natürlich einen Zeitfaktor, wir können nur kurz messen, im Körper wirkt es oft über Jahre hinweg. Wir haben oft deswegen dann hohe Konzentrationen, ist es dann noch relevant. Und wir haben natürlich einen isolierten Organismus, was natürlich auch ein bisschen kritisch zu sehen sind. Wir haben jetzt mal versucht, man kann nicht wegen jedem Test sofort ins Tier gehen oder eine Interventionsstudie machen. Das heißt, man muss sich dann auch irgendwo dazwischen bewegen. Wir haben mal das versucht anhand vom Darmgewebe, weil wenn wir eine Zelle haben und sich dann im Vergleich dazu das Darmgewebe anschaut, dann ist es natürlich eine Mischung aus verschiedenen Zellen, ja, die alle miteinander interagieren, die sich in irgendeiner Form beeinflussen. Und wahrscheinlich ist es so, wenn Maillard-Produkte wirksam sind, dann vermutlich lokal, also im Darm. Weil die Frage ist natürlich auch, ob sie resorbiert werden. Und bei uns in der medizinischen Klinik, der Dr. Reitl, der hat ein Testsystem entwickelt, wo man das ganz gut untersuchen kann, wo man eben so komplexe Gewebeverbünde untersuchen kann. Das heißt also, wenn ein Patient sich einer Darmbiopsie unterzieht, dann werden diesem Patienten auch noch weitere Gewebeproben entnommen vom gesunden Gewebe. Die sind winzig klein, also die kann man mit dem Auge kaum sehen. Und eben der Herr Reitl hat ein System entwickelt, wo man diese Gewebeproben über mehrere Stunden auch am Leben halten kann. Ja? Und dann kann man diese Gewebeproben dann auch mit den Testsubstanzen in irgendeiner Form behandeln. Und was man gesehen hat, ist natürlich, das System wird komplizierter, wird komplexer. Wir haben eine höhere Variabilität, wir haben biologische Unterschiede natürlich. Das sind ja Gewebeproben von verschiedenen Probanden oder Patienten, je nachdem. Und die Effekte sind natürlich auch weniger gering, aber wir sehen doch deutlich auch noch eine Zunahme an Aktivierung. Das heißt also, auch in diesem komplexen Gewebe kann man noch einen Effekt sehen. Gut, das heißt also zusammengefasst, dieses Schema, wir haben eben den Weg über die Redox-Reaktionen, wo wir die antimikrobielle Wirkung haben, die Zytotoxizität, dann ein Mechanismus, der sowohl über Redox-Reaktionen als auch direkt gehen kann, wo man dann eine Aktivierung verschiedener Reaktionswege hat, zum Beispiel NF-kappa-B oder NF2-Aktivierung. Gut, dann würde ich noch auf die Dicarbonylverbindung gehen. Das ist natürlich so ein bisschen Olle nach Athen tragen, hier in Berlin über Dicarbonylverbindungen zu sprechen. Aber ich mache es trotzdem. Also wir hatten die Aminoreduktoren auf der einen Seite, die Dicarbonylverbindung, die jetzt in dem Testsystem kein Wasserstoffperoxid erzeugt haben, aber vielleicht dann in anderen Reaktionen interessant sind. Wir sind also ein bisschen von den Medizinprodukten gekommen. Also ich möchte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Es gibt eben Medizinprodukte, diese Dialyselösungen, die für eine Nierenersatztherapie eingesetzt werden. Das sind stark zuckerhaltige Lösungen und die werden hitzesterilisiert und entwickeln deswegen recht viel von diesen Dicarbonylverbindungen, also diese Alpha-Dicarbonylverbindungen. Jetzt haben wir mal so ein bisschen geschaut, welche Verbindungen gebildet werden und in welchen Konzentrationen. Wir haben das dann auch auf die Lebensmittel übertragen. Wir haben uns zum Beispiel zuckerreiche Lebensmittel, die dann auch hitzebehandelt werden, angeschaut. Also hier zum Beispiel dieser High Fructose Corn Syrup, dieser Fructose-Glucose-Sirup, der enthält natürlich aufgrund der Herstellung auch relativ hohe Mengen und die werden dann natürlich übertragen in die Lebensmittel, die mit Glucose-Fructose-Sirup gesüßt sind. Ein wesentlicher Punkt, was wir uns jetzt auch hier wieder angeschaut haben, ist die Zytotoxizität. Es ist bekannt, dass diese Dialyselösungen zytotoxisch wirken. Und wir wollten wissen, welche Substanzen sind es eigentlich. Hier ist es nicht so, dass es nur das Strukturelement ist, sondern da wirken die einzelnen Substanzen sehr unterschiedlich. Also das hier sind jetzt nochmal die verschiedenen Dicarbonylverbindungen, die wir in diesen Dialyselösungen gefunden haben. Und was auffällig ist, es war allerdings auch schon so bekannt, dass nach kurzer Erhitzung hauptsächlich diese zytotoxische Wirkung dieser PD-Lösungen von der Struktur ausgeht. Also so eine Alpha-Beta-ungesättigte Dicarbonylverbindung, 3,4-DGE nennen wir das. Also kommt in niedrigen Konzentrationen vor. Wir haben die Carbonylverbindungen in den gleichen Konzentrationen eingesetzt, wie sie in den PD-Lösungen vorkommen. Und hier nur 10 Mikromolar, also eine der niedrigeren konzentrierten, aber eine ganz, ganz starke Wirkung. Wenn man dann länger erhitzt, dann findet man auch eine Wirkung für das 3-Desoxygalactoson. Das ist eine relativ neue Verbindung. Und wenn man noch länger inkubiert, dann 3-Desoxyglucoson. Das kennen Sie vielleicht auch so von dem Studium oder so. Gut, hat das jetzt eine Bedeutung? Für die Sirupe, für die Lebensmittel kann man das natürlich schlecht sagen. Also werden überhaupt resorbiert, können die überhaupt eine physiologische Wirkung haben? Für die Patienten haben die eine sehr direkte Wirkung. Hier ist mal so ein Bild von dieser Membran, Bauchfellmembran. Hier ist dann diese Lösung und die sind ja ständig, 24 Stunden am Tag in Kontakt mit diesen Lösungen, mit diesen Zuckerlösungen. Also hier ist der Raum, wo die Lösungen dann administriert werden und hier ist dann die Membran und eigentlich wird diese Membran ausgekleidet durch so Mesothelzellen und die verliert man einfach. Also die sind dann weg durch diese zytotoxischen Wirkungen. Es wird dann ausgekleidet durch so Immunzellen, Makrophagen und es führt einfach dazu, dass die Patienten die Dialyse abbrechen müssen. Die müssen dann auf andere Verfahren umsteigen. Also da hat es wirklich eine direkte Auswirkung auch. Und die letzte Wirkung ist, dass diese Dicarbonylverbindungen natürlich auch Proteine inaktivieren können. Dann sind wir wieder bei der Maillard-Reaktion zurück. Das heißt also, die reagieren dann mit Aminosäure-Seitenketten von Proteinen, was dann dazu führt, dass das Protein einfach nicht mehr aktiv ist. Das heißt, also ein Rezeptor verliert seine Ligandenbindungsfähigkeit, ein Enzym seine enzymatische Aktivität, ein Strukturprotein seine stabilisierenden Eigenschaften. Und das haben wir uns auch ein bisschen untersucht, auch vor allen Dingen herkommen von diesen Dialyselösungen. Und da sieht man auch, dass das sehr unterschiedlich ist. abhängig von der Struktur. Das heißt also, dass auch hier haben wir das 3,4-DGE, das trotz der niedrigen Konzentrationen sehr, sehr aktiv ist, dieses Enzym, also in unserem Fall die RNase, zu inaktivieren. Das Glucoson, also das Oxidationsprodukt der Glucose, ist auch sehr aktiv und dann auch wieder das 3-Degal. Genau, das heißt also, das sind Verbindungen, die die Strukturen von Proteinen und die Funktion der Proteine sehr stark unterdrücken können. Ganz interessant ist eigentlich das 3-DG, also für die, die so ein bisschen noch chemisch interessiert sind, 3-DG und 3-Degal, das sind eigentlich nur Diastereomere. Das heißt, sie unterscheiden sich eigentlich nur durch die Stellung einer Hydroxylgruppe. Und man sieht aber dramatische Unterschiede in der Reaktivität. Kann man mal ein bisschen drüber nachdenken. Gut, und das kann man auch gut verstehen. Also wir haben dann uns auch angeschaut, wo dieses Enzym modifiziert wird, hauptsächlich an diesen Arginin-Resten. Und ein von diesen Arginin-Resten schaut halt direkt rein in das aktive Zentrum von der RNase. Und man kann sich vorstellen, wenn hier dann so eine Modifikation, so ein Maillard-Produkt gebunden ist, dann stört es natürlich sehr stark das aktive Zentrum.
Nach Monika Pischetsrieder erinnert auch Professor Rainer Witkowski an Werner Baltes. Witkowskis Leben haben stets die Phenole begleitet, ganz bestimmte Verbindungen in der Chemie, die ihm bei seinen Analyseverfahren immer wieder begegnet sind. Witkowski schildert nicht nur auf teils amüsante Weise, wie Werner Baltes auf seine Studierenden eingewirkt hat, sondern auch, wie sein Haus die Politik berät, wenn es um die Unbedenklichkeit von Nahrungsmitteln geht. Witkowski ist Vizepräsident des Bundesinstitutes für Risikobewertung.
Ja, Sie werden sich denken, sei es Schinken oder Wein, Phenole müssen sein, eigentlich ein ziemlich blödes Thema. Ich gebe Ihnen auch recht. Ja, es ist nur so, es gilt ja auch, einen Spagat zu machen, nicht nur die reine Wissenschaft zu erzählen. Es geht ja auch darum, zu erklären, was man gemacht hat, was im Arbeitskreis Baltes gegangen ist und nicht nur, was wissenschaftlich tradiert wurde auf die nächsten Generationen, sondern auch von der Persönlichkeit, von der Person Baltes. Das heißt, wie hat er auf seine Schüler gewirkt und was haben die Schüler im Endeffekt umgesetzt? Insofern werden wir ein bisschen Wissenschaft machen, wir werden ein bisschen das machen, was damals gelaufen ist. Und insofern sind die Phenole schon so eine Klammer, seit ich mich damals damit beschäftigt habe oder beschäftigen durfte. Ich war also nicht Mitglied so einer Maillard-Gang sozusagen. Ich hatte was Exotisches. Das heißt, die Phenole, und es sind nicht die Polyphenole, es sind die Phenole, die kreuzen immer wieder meinen Weg. Und deswegen war das Thema, was hierzu passt. Ich kann es vorwegnehmen, also jetzt auch im BFR, wo man ja viele Themen macht, über viele Bereiche, wird also Nonylphenol kommen. Das ist nun wieder ein endokriner Disruptor, der beeinflusst also den Hormonhaushalt. Also auch da werden mich die Phenole in irgendeiner Form wieder begleiten. Ich habe 1979 damit angefangen und Hintergrund war, dass man ja Anfang der 70er Jahre entdeckt hatte, dass im Räucherrauch und damit auch in geräucherten Fleischwaren, im Schinken, Substanzen drin waren, die schwer krebserregend waren. Benzpyren, andere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Und man fing dann an, darüber nachzudenken, wie man das verhindern konnte und hat dann einfach Flüssigrauchpräparate hergestellt, wo man diese Substanzen sehr schön abtrennen konnte. Die Krux dabei war, dass das zwar positiv war, das Negative war aber, dass es dadurch ein Zusatzstoff wurde. Das heißt, dieser Flüssigrauch musste als Zusatzstoff zugelassen werden und dazu musste man wissen, was drin ist. Und wenn man weiß, dass da ein paar tausend verschiedene Substanzen drin sind, dann weiß man auch, wie komplex dieses Thema war. Also es gab auch vorher schon Doktorarbeiten auf dem Gebiet. Und was man damals schon wusste, das waren ungefähr so, glaube ich, 50 bis 60 Verbindungen, die man kannte. Das war im Prinzip, dass man hier diese Phenolgrundstruktur hat, die aus dem Lignin des Holzes kommt, hier mit Ketten und auch untereinander verzweigt. Und man wusste, die Seitenkette hier hinten baut sich ab. Es gibt auch Möglichkeiten, dass diese OCA3-Dingsbums verschwindet, also temperaturabhängig bis hin zu unterschiedlichen Phenolen, die natürlich unterschiedlich wirken. Und es gab eben damals ein großes Projekt mit drei Schwerpunkten, einmal um die Technologie. Das hat man in Kulmbach im damaligen Institut für Fleischforschung gemacht, heute Max-Rubner-Institut. Es gab einen dritten Bereich, das war die Toxikologie im Krebsforschungszentrum Heidelberg. Die haben sich angeschaut, wie gesundheitsschädlich sind die Verbindungen oder heben sie ihre toxischen Wirkungen unter Umständen gegenseitig auf. Das war auch so. Und es gab eben den analytischen Teil zu gucken, was ist überhaupt drin und welches sind eigentlich auch die maßgebenden Verbindungen. Und das sind eben die Verbindungen, die letztlich das Aroma mitprägen. Und wir waren ein Arbeitskreis, der viel gearbeitet hat, der gut gearbeitet hat, aber es hat auch Spaß gemacht. Und wir wussten damals schon, dass das eine der schönsten Zeiten unseres Lebens ist. Ja, und das haben wir uns gegenseitig auch spüren lassen. Das heißt, also wir haben gut gearbeitet, aber wir hatten auch immer Spaß an anderen Dingen. Ich erinnere mich, ich glaube, das war der Anlass. Herr Baltes hatte eine Schüttelmaschine gekauft für Erlenmeyer, die dann also diese Dinger rotierte. Und aus rein wissenschaftlichem Interesse haben wir das Ding mal mit Cognac-Schwenkern befüllt. Und das brachte ihn dann dazu zu sagen, okay, ich habe ja nichts dagegen, wenn Sie da feiern und wenn Sie da gute Laune haben. Hauptsache, die Geräte laufen. Und das wurde so ein geflügeltes Wort, das haben wir sofort aufgegriffen. Und das hat auch mit den Phenolen zu tun. In der Tat haben wir das gemacht. Ich hatte damals in den Rauchextrakten Verbindungen gefunden, die man vorher noch nicht kannte, nämlich mit zwei OH-Gruppen, die sogenannten Brenzkatechine. Und niemand wusste, wie die entstanden sind und warum. Und ich habe dann so Modellpyrolysen gemacht mit Ferulasäure und Sinapinsäure und schön unter kontrollierten Bedingungen, habe also den Temperaturfühler zwischen Glas und Heizplatte gesteckt und dachte so, das kocht jetzt da eine Stunde vor sich hin, gehen wir in Schleusenkrug ein Bier trinken. Das haben wir auch gemacht und als ich zurückkam, traute ich meinen Augen nicht, da war der Temperaturfühler rausgefallen, das ganze Zeug war komplett verkohlt. Ja, und es war also völlig in die Hose gegangen und ich war etwas entsetzt darüber, habe dann aber gedacht, ich arbeite das mal auf. Und das habe ich dann gemacht und habe im Endeffekt sämtliche Varianten dieser Verbindung gefunden. Und dadurch konnte man im Endeffekt auch aufklären, wie es war. Es war nämlich so, dass es natürlich eine Seitenkettenabspaltung gab. Es gab aber auch bei hohen Temperaturen ein Pool unterschiedlicher Radikale. Und die entstanden durch radikalische Aufspaltung, zum Beispiel dieser OCH3-Gruppe. Die ging also nicht komplett raus und hat Methanol gebildet, sondern die wurde auch hier radikalisch gespalten, sodass es einen Pool an Wasserstoff- und Methylradikalen gab, die dann in irgendwelcher wilden Konstellation miteinander rekombiniert hatten. Und das war im Endeffekt das, was neu war und was daraus entstanden ist. Das ist dann 1984, war die Promotion übrigens auch von der DFG gedruckt worden als wissenschaftliches Arbeitspapier. Auch das, was Herr Todt damals in Kulmbach gemacht hat, der sich damit dann auch bei Herrn Baltes habilitiert hat, im Übrigen bevor er nach Frankfurt ging, war eigentlich als Trilogie geplant. Eigentlich hätte so ein Ding noch entstehen sollen über die Toxikologie, das ist nie erschienen. Aber Sie sehen, die Thematik war immerhin gut genug, dass er im Tagesspiegel Erwähnung fand. Tja, für diese Arbeit habe ich dann die Schaumeller Gedächtnismedaille bekommen, das war 84. Und Herr Baltes hatte ja diese Stiftung zusammen mit Herrn Lange ins Leben gerufen. Und war damals Vorsitzender und heute mache ich das, seit, glaube ich, 8 Jahren oder sowas. Herr Baltes hatte mich rechtzeitig gebeten, persönlich das zu übernehmen. Ich habe das sehr gerne gemacht und ich mache das auch heute noch sehr gerne. Herr Professor Baltes war wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er war engagiert, er war ideenreich, er war auch durchsetzungsfähig, er war auch hartnäckig in diesen Dingen, gerade wenn es um berufsständische Dinge geht. Er war fleißig, aber es war wirklich so, er war immer gut gelaunt. Ich habe ihn, glaube ich, nie schlecht gelaunt erlebt, egal wie es ihm ging und wie die Situation war. Es war auch so, man konnte auch als Student oder auch als Mitarbeiter jederzeit zu ihm gehen, egal mit welchem Thema. Er hat sich die Zeit genommen und er hatte die Befähigung zum Zuhören. Ja, das ist was ganz Besonderes und das ist so, dass es heute nicht mehr so wirklich ganz selbstverständlich ist. Und es bestand der Eindruck, und ich glaube, das haben wir auch alle gemerkt, das war auch an der TU, das war für ihn so eine Art Familie. Ja, er hatte ein gutes Familienleben und ich glaube, er wollte das auch auf den Arbeitsbereich tradieren. Und wir haben uns jedenfalls dort gut aufgehoben gefühlt. Es gab, wie schon gesagt, immer mal gemeinsame Essen, gemeinsame Veranstaltungen, es gab Exkursionen. Er war der Auffassung, ein guter Lebensmittelchemiker, aber der muss auch gut kochen können. Wenigstens kochen muss er können, auch wenn er nicht gut kochen kann. Das heißt, das wurde also exerziert, auch im Arbeitskreis. Er hat es sich nicht nehmen lassen, selber zu kochen für den Arbeitskreis. Wir waren teilweise bei ihm zu Hause eingeladen zum Essen. Wir haben zusammen gegrillt, Feuerzangenbowle gemacht und so weiter. Und ich glaube, auch das hat viele von uns ein bisschen geprägt, also mich auf jeden Fall. Und im Endeffekt kann man das ein bisschen überspitzt sagen, er war schon irgendwo ein Vorbild. Man hat ihm vertraut und viele der Dinge, die er ihm geraten hatte, die waren auch im Endeffekt so sinnvoll, dass man ihnen folgen wollte. Und das galt auch für die ganz kleinen Dinge. Das heißt, wenn er sich ein Bier nahm, dann folgte man bereitwillig. Und wie gesagt, einige haben sich sehr viel zugemutet und brauchten eben einfach daraufhin auch ein bisschen mehr Zeit. Mich hat damals der Verbraucherschutz schon interessiert. Dieses Phenol-Thema war ja ein Verbraucherschutzthema. Letztlich hat es mich aber doch dahin gezogen, wo ich mich eigentlich heimisch fühlte mit den Verbraucherschutzthemen. Nämlich ich bin 1990 ins damalige Bundesgesundheitsamt gewechselt und habe dort die Fachgruppe Wein und andere Getränke übernommen. Ich war also von da ab Obergutachter für die Auslandsweinkontrolle. Als Ausland galt damals auch noch das europäische Ausland, also auch Frankreich, Spanien, das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir haben die letztlichen Entscheidungen getroffen, ob ein Wein auf den Markt durfte oder nicht. Das war sehr stark analytisch geprägt. Ich habe das im Endeffekt für die deutsche Weinkontrolle kontrolliert und ich bin in dieser Funktion als Experte von der Regierung in die internationale Weinorganisation nach Paris geschickt worden. Die war so aufgestellt, das ist eine weltweite Regierungsorganisation, das ist also praktisch die WHO des Weines. Alles, was mit Wein zu tun hat, wird dort diskutiert und per Resolution verabschiedet durch die Generalversammlung. Und die war eben untergliedert damals schon in unterschiedliche wissenschaftliche Kommissionen. Und in der Kommission Önologie gab es eine Unterkommission für Analysenmethoden. Und da war ich drin, das war rein französisch, sprach ich damals noch, es gab keine Übersetzung. Und das war durchaus schwierig, sich da durchzusetzen. Ich habe dann hier, glaube ich, 3 Jahre später war ich Vizepräsident dieser Gruppe und bin dann 5 Jahre später Kommissionspräsident geworden. Und da haben mich dann die Phenole wieder eingeholt. Das war nämlich damals eine lange Diskussion, die nicht nur wissenschaftlich, sondern vor allem politisch war. Da ging es um den Barrique-Ausbau von Weinen. Das heißt, man packt den Wein in ein Holzfass und da ändert er natürlich seine geschmacklichen Eigenschaften, wie Sie das wissen. Das ist so diese Holznote, gerade aus den Rioja-Weinen und so weiter, galt als traditionelles Verfahren. Die findigen Leute der neuen Welt haben gesagt, warum soll ich so viel Geld ausgeben und den Wein ins Holz packen? Es ist ja viel einfacher, wenn ich das Holz in den Wein packe. Das geht schneller und ist billiger. Und es dauerte nicht lange, da sahen die Märkte so aus, das heißt, sie bekamen Holz in Toastungsgraden und in irgendwelchen Größen, jeglicher Menge, jeglicher Art mit Aromanoten, von denen sie nur träumen konnten. Und das heißt, es war eine schwelende Diskussion, um diese Dinge international anzuerkennen. Es ging um Kennzeichnung, es ging um Verbote und wie auch immer, bis hin zum Sägemehl und teilweise eben auch runde Fässer, aber eben aus Stahl, die dann mit diesem Holz befüllt wurden. Also es gab alle Varianten. Und ich war damals verantwortlicher Kommissionspräsident. Ich musste das Problem in irgendeiner Form lösen und ich wusste, es geht nur auf der wissenschaftlichen Ebene. Weil politisch war es verbrannt, ökonomisch sowieso. Und es ging dann darum zu definieren, was passiert eigentlich, wenn Wein oder Most mit Holz in Kontakt kommt. Na klar, wenn Sie sagen, da gehen Substanzen vom Holz in den Wein über, ändern den Geschmack und das ist dann nicht zu verhindern. Und so haben wir es dann auch gelöst, dass wir sagen, gut, Aromatisierung ist natürlich verboten nach wie vor. Aber wenn Wein oder Most mit Holz in Verbindung kommt, dann ist es zulässig, dass da einige dieser Verbindungen in den Wein rübergehen. Wir nennen es aber nicht Aromatisierung. Das ist sozusagen technologisch unvermeidbar. Und das hat dazu geführt, dass man also weltweit hier einen Kompromiss gefunden hat. Die Phenole als Substanzen haben mich dann wieder erreicht, als es plötzlich, und da kam dann der Verbraucherschutz ins Spiel, als es plötzlich Tannine auf dem Markt gab, die ja eigentlich nur zur Eiweißstabilisierung zugesetzt werden dürfen und aus diesen Gallnüssen entstehen oder aus normalem Holz hergestellt sind. Und da wurde halt beworben, was die alle können. Und da stand eben auch Geschmacksharmonie drin. Und da dachten wir, das kann nicht sein. Wenn das ein inertes Material ist, dann kann sich dadurch der Geschmack nicht ändern. Wir haben das also analysiert, wie sich das gehört, über eine GC und eine GCMS. Und da waren sie wieder, meine Freunde. Das sind die gleichen Verbindungen, die sie im Räucherrauch haben oder im Räucherschinken. Das waren die Verbindungen, die im Endeffekt den Wein letztlich aromatisiert haben, bis hin zum Vanillin, also durchaus eine erwünschte Komponente im Aroma. Das heißt, man hat hier ein önologisches Verfahren, was zulässig war, genutzt als Vehikel, um Dinge in den Wein zu bringen, die auf diesem Weg da nicht reinkommen dürfen. Das hat man dann hinterher letztlich auch wieder geregelt und hat es verboten. Ja, und das hat viel mit Verbraucherakzeptanz zu tun. Wir wissen, Herr Baltes kannte sich gut aus im Wein. Er war ein Genussmensch. Er hat ja nicht nur gerne gekocht, er hat auch gern gegessen. Und er hat auch gerne Wein getrunken. Und das waren so die Dinge, die haben ihm nicht gefallen. Und das waren wahrscheinlich dann die, die auch nicht rechtmäßig hergestellt wurden. Und das war wahrscheinlich die Lieblingssituation, so wie er sie mochte. Ich habe so einen ganz komischen Werdegang gehabt und ich habe das so ein bisschen Trilogie einer Karriere genannt, weil ich mehrere Dinge gleichzeitig gemacht habe. Ich bin also 1990 praktisch als beginnender Beamter ins Bundesgesundheitsamt gegangen. Ich habe aber gleichzeitig den Kontakt zur TU Berlin, zum Institut für Lebensmittelchemie aufrechterhalten. Ich habe also dort noch Praktikanten betreut, weil ich mich ja immer noch habilitieren wollte im Nachhinein. Und ich bin eben relativ früh in diese internationale Organisation für Rebe und Wein nach Paris gekommen. Und es hat sich so entwickelt, dass es in allen drei Bereichen vorwärts ging. Aus dem BGA wurde ja 2004 das BGVV. Herr Seehofer hat es ja damals wegen des AIDS-Skandals aufgelöst. Und im Jahre 2003 oder 2002 wurde dann das BFR gegründet. Ich komme gleich darauf. Und gleichzeitig hatte ich eben die Habilitation geschafft. Ich hatte dann Vorlesung gehalten und habe im gleichen Jahr 2 Monate vorher die APL-Professur für Lebensmittelchemie bekommen und ich bin 2003 zum Präsidenten der Internationalen Organisation für Rebe und Wein gewählt worden. Frau Künast hatte mich damals 92 vorgeschlagen. Das heißt, man hat ja 2002 im Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit eine Organisationsverfügung gemacht. Hintergrund war der BSE-Skandal, Sie werden sich erinnern. Es hat zu einem enormen Vertrauensverlust in der Verbraucherschaft geführt, weil eben alles, Politik, Ökonomie, Wissenschaft, alles in einem Bereich ein Management hingemauschelt hat, was im Nachhinein schlecht war und extrem teuer. Und deswegen gab es damals Bestrebungen in der EU, das zu trennen und anders zu organisieren. Herr Schröder hatte damals das von Wedel-Gutachten in Auftrag gegeben, wo dann eben auch empfohlen wurde, man sollte doch die Wissenschaft und die wissenschaftliche Bewertung vom Management, also von der Politik, von der Standardsetzung, von der Gesetzgebung trennen. Und das ist dann auch passiert. Aus dem damaligen Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz schwerpunktmäßig ist dann auf der einen Seite das Bundesinstitut für Risikobewertung geworden und gleichzeitig das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, also zwei sozusagen ungleiche Schwestern. Und warum die ungleich sind? Die sind gleichzeitig errichtet worden, 2002. Das BfR ist als selbstständige, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in einem Geschäftsbereich des Ministeriums gegründet worden. Das heißt, wir haben ein eigenes Budget. Das Budget, was wir bekommen, entscheidet das Parlament. Und wir sind zuständig für alle unsere Mitarbeiter, auch für die Beamten. Wir können also Beamten selber ernennen. Und der Präsident und vielleicht auch der Vizepräsident, bisher kam es noch nicht so weit, ist auch persönlich haftbar fürs Institut. Und das Besondere war, weil der Verbraucherschutz war ja schon alt, das war das und das war durchaus politisch mutig. Man hat also gesagt, dieses Institut arbeitet zwar in unserem Geschäftsbereich, es ist aber keiner Weisung unterworfen, was es in der Wissenschaft macht, was es bewertet und vor allen Dingen, wie es kommuniziert wird. Das heißt, auch die Risikokommunikation ist Aufgabe des Instituts und unterliegt keiner Weisung eines Ministeriums. Ja, und das ist was Besonderes, das war durchaus mutig. Das heißt also auch der jetzige Minister oder Frau Künast oder selbst die Kanzlerin kann uns nicht verbieten, irgendetwas zu publizieren oder publik zu machen. Man muss zur Ehrenrettung all dieser Menschen sagen, sie haben es auch noch nie probiert. So, was macht das BfR? Und das ist im Endeffekt meine Zuständigkeit, weil Sie natürlich wissen, dass ein Vizepräsident immer das macht, was andere, die Präsidenten, nicht wollen. Das ist nämlich den Laden am Laufen halten und sich um alles kümmern. Also wir sind tätig auf dem gesamten Gebiet Sicherheit der Lebensmittel. Das betrifft die chemischen Geschichten, seien es Kontaminanten, Zusatzstoffe, Rückstände oder auch die natürlichen Inhaltsstoffe, die in Lebensmitteln sein können und die nicht immer durchaus gesundheitsfördernd ist. Und natürlich auch die mikrobiologische Seite, also alles, was mit Salmonellen zu tun hat, mit E. coli, mit EHEC, mit Noroviren und so weiter, das machen wir auch. Wir haben einen zweiten Bereich, das machen wir hier in der biologischen Sicherheit. Und diese biologische Sicherheit macht eben nicht nur Lebensmittel, sondern wir machen im Endeffekt auch Konzepte zum Beispiel zum Schutz der Warenketten. Dahinter steht nichts anderes als absichtliche Ausbringung von Schadstoffen oder Schadorganismen in die Lebensmittelkette, also sprich Bioterrorismus. Dann haben wir einen großen Bereich Sicherheit von Stoffen und Zubereitungen. Das betrifft die Pflanzenschutzmittel, das betrifft die Tierarzneimittel, das betrifft die Biozide. Das heißt, alle Chemikalien und selbst die Industriechemikalien unter REACH in Europa, all diese Stoffe werden bei uns wissenschaftlich bewertet und landen in einem Dossier zur Risikobewertung, bevor diese Dinge überhaupt auf den Markt kommen. Das heißt, wir sind hier in regulative Verfahren eingebunden. Das BVL ist zuständig für die Verfahren. Wir machen aber den Teil der gesundheitlichen Bewertung. Unser Präsident sagt immer ganz gerne, wir sind das einzige Institut in Deutschland, was ausschließlich gute Ratschläge gibt. Das heißt, wir stempeln nichts, wir lassen nichts zu, sondern wir geben nur gute Ratschläge. Und wir befassen uns mit Bedarfsgegenständen. Das heißt, alles das, was vorhin schon kurz anklang, das, was verbraucherrelevant ist, das, was Verbraucher benutzen, Haushaltschemikalien, Kinderspielzeug, Textilien, Kosmetika, Tabakzusatzstoffe, all dies machen wir. Und wir machen es deswegen, weil natürlich der Bereich der Chemikalien dort verbraucherrelevant ist, wo Verbraucher exponiert werden. Wenn da Chemikalien entstehen, die in irgendeinem Prozess eine Rolle spielen, wo niemand Kontakt hat und nicht exponiert wird, da besteht auch kein Risiko. Aber das ist ein Fall, der im Moment besonders ja auch intensiv bearbeitet und beforscht wird. Und das liegt natürlich auch an der Liberalisierung des globalen Handels, wie Sie wissen, weil viele Dinge aus China kommen und die sind nicht immer so wirklich standardmäßig hergestellt. Dann haben wir die CeBIT, das ist die zentrale Erfassungs- und Bewertungsstelle für den Ersatz von Tierversuchen. Das heißt, wir entwickeln tierversuchsfreie Methoden um toxikologische Tests vornehmen zu können und versuchen, die eben auch international nach Validierung einzubringen, zum Beispiel bei der OECD. Und wir haben damals die Risikokommunikation neu bekommen. Wir haben da eine neue Teilung einrichten müssen, weil es gar keinen Masterplan gab, was man unter Risikokommunikation zu verstehen hat. Das heißt, wir haben alles das, was klassische Kommunikation ist, Pressemitteilung, Wissenschaftsberichte, Expertengespräche, das haben wir hier alles reingepackt und haben neue Formate entwickelt, wie Verbraucherkonferenzen zum Beispiel oder BFR-Foren, um Dinge transparent zu machen, die wissenschaftlich eben noch mit sehr großer Unsicherheit belastet sind. Also denken Sie an die Nanotechnologie, denken Sie an Mehrfachrückstände, da wo also auch die Wissenschaft im Moment noch keine guten oder keine abschließenden Empfehlungen hat. Auch das muss kommuniziert werden, um diesen partizipativen Prozess mit den Teilhabern, mit den Stakeholdern, wie man das so schön sagt, oder der Bevölkerung und der Politik aufrechtzuerhalten. Ja, was kostet das den Steuerzahler? Wir sind rund 760 Personen, 550 arbeiten in wissenschaftlichen Bereichen. Wir haben rund 75 Millionen Euro. Wir hoffen immer, dass es mehr wird. Und wir geben ungefähr 8 bis 10 Millionen Euro für die Forschung aus. Wir haben aber nur einen Forschungsanteil von etwa 25%. Das muss man dazu sagen. Wir sind also keine Uni oder keine reine Forschungsanstalt, weil unser Hauptthema ist die Politikberatung auf wissenschaftlicher Basis. Und das ist das, was wir hauptsächlich machen. Wir dürfen auch Drittmittel einwerben, jedoch nicht von privaten Geldgebern. Also keine Industriemittel und auch nicht Gelder, in denen die Industrie maßgeblich mitforscht. Also das machen wir aus Unabhängigkeitsgründen nicht. Im Endeffekt haben wir rund 300 Wissenschaftler. Wir bilden auch aus in allen Bereichen. Und Sie sehen schon, dass wir so ein richtiger Gemischtwarenladen sind. Wir haben Mediziner, Biologen, Chemiker, Ernährungswissenschaftler, Lebensmittelchemiker, Veterinärmediziner. Was noch fehlt, sind Epidemiologen, Physiker, Mathematiker. Die haben wir auch. Wir haben auch Soziologen für die Kommunikation bis hin zu Politologen. Wir erstellen pro Jahr, das ist die Zahl aus 2013, rund 3000 Stellungnahmen insgesamt. Und das sind Risikobewertungen, das sind aber auch andere wissenschaftliche Stellungnahmen, das sind Monographien für die EU im Pflanzenschutzbereich, teilweise in Englisch mit 400 Seiten stark. Also das ist eine sehr große Spannbreite. Und Sie sehen schon, dass die Stellungnahmen in rechtlich vorgeschriebenen Verfahren, da wo wir also für das Verfahren nicht selber zuständig sind, praktisch 2/3 sind. Und das ist der Pflanzenschutzmittelbereich, das sind die Biozide, das sind die Chemikalien unter REACH. Aber pro Tag ungefähr schreiben wir eine Stellungnahme an aufsichtsführende Bundesministerium, das ist das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium. Das ist aber auch der BMU, der ja für Kontaminanten zuständig ist. Das ist ja ein Bruch in Deutschland, der leider noch da ist. Das heißt, wenn da so eine Ledersprühdose steht, dann sind wir zuständig dafür. Wenn man die im Raum versprüht, dann ist das Umweltbundesamt dafür zuständig, weil es die Innenraumluft macht. Und wenn dann Verbraucher exponiert werden und Schaden nehmen dabei, dann sind wir wieder zuständig. Also das hat man bisher politisch nicht hinbekommen, dass man das irgendwann mal gerade zieht. Leider nicht. Ja, Sie sehen aber auch, dass der Output im wissenschaftlichen Bereich sich durchaus sehen lassen kann. Auch wenn wir nur 25% Forschungsaktivitäten haben, sind wir 2013 auf über 200 Publikationen in Peer-Review-Zeitschriften gekommen. Also ich glaube, wenn man das mal 4 nimmt, wenn wir auf 100% kommen, dann ist das ein sehr guter wissenschaftlicher Output. Und was immer unterschätzt wird, ist, dass wir natürlich auch sehr stark vernetzt sind. Das heißt, wir sind sehr stark in nationalen und internationalen Gremien unterwegs. Und Sie sehen auch, dass die Tendenz steigend ist. Also aktuell sind es über 360 Gremien, wo wir unsere Leute hinschicken. Das heißt, fast 30% unserer Wissenschaftler sind immer auf Achse. Und das bedeutet natürlich auch, dass das vorbereitet, nachbereitet werden muss und so weiter. Und das sind, wie gesagt, Gremien des Bundes, auch des BVL für die Lebensmittelüberwachung, für Monitoringpläne und so weiter. Es sind Gremien im europäischen Kontext, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die Europäische Chemikalienagentur und. Aber bis hin zu weltweiten agierenden WHO, OECD und so weiter. Ja, und dann kommen wir wieder zurück zu mir. Das bedeutet für mich, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Vizepräsident in so einem Institut, dann haben Sie Punkt 1 erstmal überhaupt keine Zeit mehr, wirklich Wissenschaft zu machen. Ich gehe nicht mehr in ein Labor und wahrscheinlich gehöre ich jetzt schon zu der Spezies. Ich mache eigentlich eher Wissenschaftsmanagement und muss sehen, dass das Institut funktioniert, inklusive Gleichstellungsplan, Personalförderung, Haushalt und Personalrat und wie sich das alles nennt. Aber das Kochen ist mir geblieben. Ich bin auch jemand, der sehr gerne kocht. Ich mache das sogar öffentlich für das BFR auf der Grünen Woche von der Showküche, weil man dabei auch sehr gut Risiken kommunizieren kann, was zum Beispiel auch in der Küche alles falsch laufen kann und wo Verbraucher selber ihre Gesundheit gefährden. Ansonsten bleibt Talkshows, runde Tische, Risikokommunikation zu allen Themen, ob das Pflanzenschutzmittel sind, Bedarfsgegenstände oder Mineralölbestandteile in Lebensmittelverpackung, wie auch immer. Also alles, was irgendwie auf der Tagesordnung ist, muss ja in irgendeiner Form auch kommuniziert werden. Und das betrifft natürlich auch die Medien, das sind Pressekonferenzen, das sind Kamerainterviews für Radio, für Fernsehen und so weiter. Und man muss sich vorstellen, dass wir pro Tag zwischen 8 und 10 Presseanfragen kommen in Friedenszeiten. Wenn Krisen da sind, EHEC, Dioxin, wie auch immer, dann geht das bis an die 100 pro Tag. Und das ist das, was so ein bisschen beschwerlich ist. Vorhin haben wir gesehen, da gab es keine Computer, ja, da gab es Telefon mit Wählscheibe. Heute ist das so, wenn Sie heute in die Zeitung gucken, dann sehen Sie die Nachrichten von gestern. Das heißt, gerade in Krisen arbeiten die Online-Redaktionen im Minutentakt. Das heißt, bevor Sie überhaupt auf dem Amtsweg eine Information aus den Ländern oder sonst wo bekommen, steht das schon im Internet und ist in der Presse und die Journalisten rufen auch schon an. Und das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Das bedeutet aber auch eine ständige Herausforderung, sich, ich sage ja, den modernen Zeiten zu nähern und dann zu sagen, dann müssen wir eben auch Risikokommunikation über Twitter, über Facebook oder soziale Netzwerke machen, über wie auch immer. Und das entwickeln wir auch gerade. Ja, es gibt auch direkte Politikberatung. Also ab und zu kommt die Ministerin vorbei. Auf der Grünen Woche gibt es dann Gespräche zum Beispiel mit Herrn Gysi. Was mir dabei gefallen hat, der ist noch kleiner als ich. Herr Köhler, als er noch in Amt und Würden war, der hat uns dann also auch mal besucht. Hier sehen Sie den Verbraucherausschuss des Bundestages, Länderministerien und. Also da gibt es sehr viel Interesse am Institut und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Unabhängigkeit nicht verlieren. Wir haben also auch Kriterien festgelegt und haben gesagt, wir beraten keine Einzelpersonen. Wir beraten auch keine Abgeordneten und auch keine Einzelausschussmitglieder, sondern nur den Ausschuss, nur Fraktionen und auch nur Verbände und keine Firmen, damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, die Unabhängigkeit zu verletzen. Damit habe ich fertig. Vielen Dank.
Sei es Schinken oder Wein, Phenole müssen sein, hat Rainer Witkowski vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin sein Thema genannt. Morgen am Sonntag befassen wir uns mit Lebensmittelallergien und mit dem Krisenmanagement bei den Skandalen der letzten Jahre.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.